Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen: Große Straßenproteste in Frankreich gegen die Rentenreform und gegen den Präsidenten. Wir haben Töne von den Kundgebungen und Laurent Geoffrin, den Chef der Zeitung Libération, im Echo-Gespräch. Bundesrat Leuenberger will ein Energieabkommen mit der Europäischen Union, und zwar ein nachhaltiges. Außerdem Alkoholmissbrauch. Genf macht gute Erfahrungen mit Verkaufsverboten. Und Wladimir Putin erntet Spott mit einem Werbespott. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Christian Lüscher mit den Nachrichten.
In Frankreich protestieren Hunderttausende gegen die Erhöhung des Rentenalters von 60 auf 62 Jahre. Die Angestellten des öffentlichen Dienstes streiken, was zu großen Verkehrsbehinderungen vor allem im Raum Paris führte. Auch im Fern- und Flugverkehr kommt es zu Ausfällen. Protest gab es auch bei der Debatte der Rentenreform im Parlament. Die oppositionellen Sozialisten kritisierten das Vorhaben als ungerecht. Dem bekanntesten spanischen Untersuchungsrichter Baltasar Garzón wird der Prozess gemacht. Das hat das oberste Gericht Spaniens entschieden und einen Einspruch Garzóns abgelehnt. Garzón wird vorgeworfen, er habe wegen Verbrechen der Franco-Diktatur ermittelt, obwohl das Parlament beschlossen habe, diese nicht zu untersuchen. Im Mai wurde Garzón vom Dienst suspendiert, was internationale Proteste auslöste. Die Finanzminister der EU haben die Schaffung einer neuen europäischen Finanzmarktaufsicht gebilligt. Ziel ist es, die Finanzmärkte krisenfest zu machen und Bürger vor möglichen Bankenpleiten zu schützen. Wenn auch das EU-Parlament dem Vorhaben zustimmt, überwachen ab dem nächsten Jahr drei Behörden die europäischen Banken, Börsen und Versicherungen. Keine Einigkeit gibt es in der EU allerdings in der Frage einer neuen Steuer für Finanztransaktionen. Vor allem Schweden und Großbritannien sind gegen eine solche Steuer. Eine Mehrheit der kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren befürwortet die Revision der Arbeitslosenversicherung, über die am 26. September abgestimmt wird. Dies, obwohl das Vorhaben für Kantone und Gemeinden mehr Kosten bringe, insbesondere bei der Sozialhilfe. Die geschätzten Mehrkosten von 100 Millionen Franken pro Jahr für Arbeitslose, die neu Sozialhilfe beanspruchen, seien verkraftbar, finden die Volkswirtschaftsdirektoren. Wichtiger sei, höhere Lohnabzüge für die Arbeitslosenversicherung zu verhindern, sagte der Präsident der Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz Jean-Michel China vor den Medien in Bern. Wenn am Abend und in der Nacht kein Alkohol verkauft werden darf, gibt es weniger Jugendliche, die sich stark betrinken. Zu diesem Schluss kommt eine Studie im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit. Denn die Studie zeigt, seit im Kanton Genf ein solches Verbot gilt, werden ein Drittel weniger Jugendliche wegen Alkohol ins Spital eingeliefert. Angehörige, die ihre Eltern oder Partner im Alter pflegen, wenden dafür Woche für Woche bis zu 64 Stunden auf. Viele empfinden diese Belastung als zu groß und möchten entlastet werden. Das zeigt eine Studie der Spitex. Vor allem, wenn die Familienangehörigen mal eine Auszeit von der Pflege nehmen möchten, fehle es an Ersatz, so die Studie. Immer mehr Personen, die in der Schweiz arbeiten, haben ein Studium abgeschlossen. 2008 waren es 34%, 10 Jahre zuvor hatten nur 20% eine Hochschule oder eine höhere Berufsbildung absolviert. Das zeigt eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. Die Studie hält ferner fest, dass fast 80% der hochqualifizierten Schweizerinnen und Schweizer sich weiterbilden. Das Europaparlament in Straßburg hat mit großer Mehrheit einen Bericht verabschiedet, der die Integration der Schweiz in den europäischen Binnenmarkt behandelt. Darin fordern die EU-Parlamentarier mehr Tempo beim Abschluss bilateraler Abkommen. Abzuklären sei auch, ob ein einziges allumfassendes bilaterales Abkommen abgeschlossen werden könnte. Der Bericht wird nun an die EU-Kommission überwiesen, bindend ist er jedoch nicht. Bundespräsidentin Leuthard und Außenministerin Galmiret haben ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das den Einsatz der sogenannten Erweiterungsbeiträge in Rumänien und Bulgarien regelt. Die wichtigsten Bereiche betreffen die Sicherheit, die Umwelt sowie die Förderung der Privatwirtschaft. In Rumänien werden Projekte im Rahmen von 181 Millionen unterstützt, in Bulgarien Programme von 76 Millionen Franken. Mit den Erweiterungsbeiträgen möchte die Schweiz helfen, die wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten in der erweiterten EU zu vermindern. In Australien kann die Labour-Partei von Regierungschefin Julia Gillard weiter regieren. Ein dritter unabhängiger Abgeordneter schlug sich auf die Seite von Gillard, sodass Labour nun auf 76 der insgesamt 150 Sitze kommt. Unterlegen ist das nationalliberale Oppositionsbündnis des konservativen Tony Abbott. Beide großen Parteien hatten sich seit der Parlamentswahl im August darum bemüht, unabhängige und grüne Abgeordnete für sich zu gewinnen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.360 Punkten, minus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.369 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 28,68 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,126. Das Wetter. Im Süden und am Jura fällt am Abend und in der Nacht noch teils kräftiger Regen. Auch morgen fällt im Norden zeitweise kräftiger Regen. Am Nachmittag gibt es im Westen und im Wallis nebst einigen Schauern auch Aufhellungen. Im Süden fällt Dauerregen und es gehen auch einige Gewitter nieder. Die Temperaturen liegen beidseits der Alpen bei rund 18 Grad. Am Donnerstag ist es beidseits der Alpen wechselhaft mit Sonne, Wolken und stellenweise Regen. Temperaturen liegen im Norden bei rund 18 Grad, im Süden steigen sie bis 23 Grad.
Zürich oder Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Protest gegen Reformen und Affären.
Beaucoup de gens ont le sentiment que c'est un gouvernement qui écoute plus les gens riches que les gens pauvres.
Viele haben den Eindruck, diese Regierung hört mehr auf die Reichen als die Armen, sagt uns der Pariser Publizist Laurent Geoffrin. Dann Brüssel will ein Energieabkommen mit der Schweiz, aber ein sauberes. Leuenberger will das auch. Putins Kleinwagenkarawane oder warum Ladawitze in Russland plötzlich wieder Konjunktur haben. Steuer auf Finanztransaktionen. Nach der Krise sprachen alle davon, nun hadern wieder alle. Dazu ein Schwerpunkt. Außerdem Gelegenheit macht Trinker. Genfer Erfolge im Kampf gegen jugendlichen Alkoholmissbrauch. Und Sonny Rollins, der letzte Jazz-Dinosaurier, er wird 80. Es ist Rentrée in Frankreich, die Rückkehr zur harten Arbeit nach der langen Sommerpause in den Schulen und in der Politik. Und diese Rentrée beginnt gleich mit einer Bewährungsprobe für den Präsidenten. Das Parlament hat Sarkozys umstrittene Rentenreform in Angriff genommen. Unter dem lautstarken Protest der Opposition, Tränen im Plenarsaal und draußen auf der Straße. Rudi Mäder mit Stimmen zum heutigen Rentenprotest in Paris.
Es sei doch ganz einfach eine Frage der Bevölkerungsentwicklung, rief Premierminister Fillon fast beschwörend in den Saal der Assemblée Nationale. Wir leben heute 15 Jahre länger als früher, das muss man doch irgendwie finanzieren. Mit der Erhöhung des Rentenalters auf mindestens 62 Jahre mache die Regierung einen vernünftigen Vorschlag.
C'est juste une question démographique. En proposant 62 ans, le gouvernement a fait un choix raisonnable et en même temps un choix qui est incontournable pour assurer le financement des retraites des Français.
Diese Erhöhung des Rentenalters sei unumgänglich, wenn man die Zukunft der Renten sichern wolle. Man könne das Rentensystem nicht über eine Steuererhöhung sanieren, wie dies die Linke fordere, denn höhere Steuern würden die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft schwächen, Arbeitsplätze gefährden. Wir werden das Gesetz Artikel für Artikel diskutieren, sagte Fillon an die Adresse der Opposition. Aber hören Sie doch auf mit diesen Verzerrungen und falschen Darstellungen.
Artikel après Artikel, Argument contre Argument, ce que je vous demande, c'est de vous élever au-dessus des caricatures et des postures. Et nous allons confronter nos chiffres.
Die Spannung war mit Händen zu greifen. Jean-Marc Ayrault, der Fraktionschef der Sozialisten, warf der Regierung seinerseits vor, die Reform ohne echten Dialog mit den Gewerkschaften durchboxen zu wollen.
Monsieur le Premier ministre, c'est une faute. J'accuse le gouvernement de ne pas avoir joué sincèrement le jeu de la négociation avec les syndicats comme avec les partis de l'opposition.
Die Regierung habe nie den Dialog mit den Gewerkschaften und der Opposition gesucht. Das Resultat sei eine ungerechte Reform, bei der die Arbeitnehmer durch das höhere Rentenalter die Hauptlast trügen, nämlich 95%. Nur 5% trügen die Reichen durch neue Abgaben und Steuern zur Sanierung bei.
C'est une réforme injuste. Votre projet fait porter 95% de la charge sur les salariés, 5% sur les grandes fortunes.
Dann kam es schon bald zu einem Zwischenfall.
Nous allons entamer l'examen du projet de loi relatif à la réforme des retraites, réforme indispensable pour assurer la
pérennité. Mes chers collègues, veuillez regagner tout de suite vos places. La séance est suspendue.
Die kommunistische Partei hatte Unterschriften gegen die Reform gesammelt und übergab diese Unterschriften in einer reglementswidrigen Aktion während der Debatte Arbeitsminister Erik Wirth. Nicht weniger emotional ging es auf Frankreichs Plätzen zu, wo sich Hunderttausende zu Protesten versammelt hatten.
Aktiv, chômeurs et retraités, c'est tous ensemble qu'on va gagner. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là. Oh non, veut pas la crise.
Alle wissen, auf die Größe der Kundgebung kommt es an.
J'espère parce que plus on va être nombreux à manifester, j'espère que comment ils pourront changer leur son texte de loi là. Pour qu'ils arrivent à changer leur son texte de loi, ça serait bien. Ouais.
Wenn wir viele sind, dann muss die Regierung über die Bücher, meint dieser Demonstrant. Der Erfolg wird gegen Abend klar. Die Gewerkschaften sprechen von einem Rekord. Fast 300.000 Menschen allein in Paris, 2,5 Millionen in ganz Frankreich, das ihre Schätzungen. Bernard Thibault, Generalsekretär der Gewerkschaft CGT, spricht von einem Großerfolg. Dieser Tag beweise, dass das Volk diese Reform nicht wolle, die Regierung müsse begreifen, dass diese Reform nicht durchgehe.
Rentenprotest in Paris, Rudi Mähler berichtete. Eine der renommiertesten Stimmen in der französischen Publizistik ist jene von Laurent Geoffrin. Er war früher Chefredaktor des Wochenmagazins Nouvel Observateur und ist heute Chef der linksliberalen Tageszeitung Libération. Ich fragte Geoffrin, der Unmut gegen Sarkozy ist lautstark, aber kann die Opposition daraus tatsächlich Kapital schlagen?
Si on en croit les enquêtes d'opinion, il n'y a aucun doute, puisque les sondages qui ont été faits en simulant une élection présidentielle, alors c'est un peu artificiel, puisqu'elle a lieu dans deux ans.
Ohne Zweifel, wenn man die Umfragen anschaut, da würde Sarkozy, wenn jetzt Wahlen wären, fast in jeder Konstellation geschlagen. Am deutlichsten, wenn Dominique Strauss-Kahn von den Sozialisten gegen ihn antrete, aber auch wenn die Sozialistenchefin Martine Aubry die linke Herausforderin wäre. Und sogar mit dem ehemaligen Sozialistenchef François Hollande, dem man bisher wenig präsidiale Statur zusprach, würde Sarkozy nur gerade gleichziehen. Die Zahlen sind wirklich sehr schlecht für ihn im Moment.
Les indicateurs sont très mauvais pour lui, c'est vrai.
Und wofür bezahlt er vor allem den Preis?
Il y a le lien de ce gouvernement avec les puissances d'argent, pour faire court.
Es gibt diese Nähe dieser Regierung zur Geldelite, um es mal salopp zu sagen. Das war schon am Anfang von Sarkozys Amtszeit ein Problem, diese zur Schau gestellten Freundschaften mit den Reichen. Aber jetzt ist diese Affäre um Arbeitsminister Wirth dazugekommen. Da geht es noch nicht um strafrechtliche Vorwürfe, es wird erst ermittelt, aber es geht doch um dieses Geflecht von gegenseitigen Freundschaftsdiensten zwischen der Regierungspartei und einigen der vermögenden Personen. Das hat den Eindruck ermittelt, dass da Dinge im Verborgenen laufen zwischen der politischen Rechten und der Wirtschaftselite.
Et donc ça a donné l'idée qu'il y avait une collusion entre la droite française et la classe dirigeante économique.
Wobei gerade dieser Erik Wirth als Arbeitsminister diese Rentenreform für Sarkozy durchpauken müsste, schafft er das?
C'est difficile parce que il est largement discrédité aux yeux de l'opinion.
Das wird schwierig, so diskreditiert, wie er in der Öffentlichkeit ist. Aber die Herausforderung ist auch in der Sache, denn die Reform wird von einer Mehrheit der Bevölkerung als ungerecht empfunden. Denn sie trifft zuerst die, die sehr jung ins Berufsleben eingestiegen sind und gerne früh in Rente gehen würden. Das heißt, sie trifft vor allem die schlechter Verdienenden. Die anderen, die studiert haben, bleiben ohnehin länger. Sie sind von der Reform nicht betroffen.
Donc ils ne sont pas du tout impactés par la réforme. Ne sont touchés que les classes populaires.
Aber die Regierung sagt, es geht nur darum, das Rentenalter auf europäischen Schnitt anzuheben. Das brauchen wir, um die längere Lebenserwartung aufzufangen, sagt die Regierung. Ist da nicht was dran?
Oui, mais il y a plusieurs manières de s'ajuster. On aurait pu décider que la durée de cotisation était allongée pour tout le monde, de manière à ce que les sacrifices soient répartis à peu près également.
Sicher, aber man kann das gerechter oder weniger gerecht machen. Es gibt dieses Gefühl, dass hier mit zweierlei Ellen gemessen wird. Und das zusammen mit der Affäre Wörth hinterlässt vielen den Eindruck, dass diese Regierung mehr für die Reichen da ist als für die Armen.
Donc vous avez le sentiment, beaucoup de gens ont le sentiment que c'est un gouvernement qui écoute plus les gens riches que les gens pauvres.
Dabei versuchte doch Sarkozy mit dieser Rentenreform einen, sagen wir, überzeugenden Akzent zu setzen, um seine Amtszeit mit einem Erfolg enden zu lassen. Das scheint also nicht zu klappen.
Non, ça on ne sait pas, parce que les gens pensent que la réforme est injuste, mais ils pensent aussi qu'il faut une réforme. Et si on leur dit cette réforme-là ou pas de réforme.
So weit kann man nicht gehen, denn die Leute finden diese Reform zwar ungerecht, aber sie finden auch, dass es eine Rentenreform braucht. Und wenn man ihnen keine Alternative lässt, werden sie am Ende vielleicht sagen, gut, besser diese Reform als gar keine. Denn das Milliardendefizit ist eine Tatsache und dass die anderen Länder das Rentenalter erhöhen, ebenfalls. Daran käme auch die Linke nicht vorbei, wenn sie die Wahlen gewinne. Vielleicht würde sie das Rentenalter wieder auf 60 senken, aber sie müsste anders wie Geld finden für die Renten, mit anderen unpopulären Maßnahmen.
Elle rétablira peut-être les 60 ans, mais il faudra bien qu'elle trouve de l'argent, donc elle fera forcément, elle prendra des mesures également impopulaires.
Nun hat Sarkozy für den Herbst eine Regierungsumbildung in Aussicht gestellt. Könnte das die Situation verändern?
Nicolas Sarkozy, il n'a pas du tout perdu l'élection pour l'instant. Il est en mauvaise posture, mais il n'a pas perdu. Bon, d'abord, il y a deux ans à courir.
Nicolas Sarkozy ist in schlechter Verfassung, aber er hat noch keineswegs die Wahlen verloren. Die sind erst in zwei Jahren. Und er wird tatsächlich sagen können, er habe diese schwierige Reform durchgezogen, auch gegen den harten Widerstand von der Straße. Und eine Regierungsumbildung könnte eine neue Phase einläuten. Kommt hinzu, dass eine Präsidentschaftswahl in Frankreich nicht auf der Basis einer Regierungsbilanz entschieden wird, sondern auf der Basis von Versprechen für die Zukunft. Und Sarkozy hat schon bewiesen, dass er darin stark ist.
Sarkozy l'a déjà montré, est capable de bâtir un projet.
Die Einschätzung von Laurent Geoffrin, dem Chefredaktor der linksliberalen Tageszeitung Libération. Über Europa liegt wie ein Spinnennetz das Stromnetz, die Schweiz mittendrin. Und wenn unser Land da weiterhin mitweben will und mitverdienen, dann braucht es ein Energieabkommen mit der EU. Die Schweiz ringt bereits seit 2007 darum. Die EU will nun aber nicht mehr nur über die Stromnetze diskutieren, sondern auch über den Anteil an erneuerbarer Energie. Und Bundesrat Leuenberger will das auch. Caroline Ahn.
Wie viel Geld erhält die Schweiz künftig, wenn deutscher Strom durch die Schweiz nach Italien fließt? Kann sie ihre Sonderregelung für billigen Atomstrom aus Frankreich verteidigen? Wo werden die neuen europäischen Stromleitungen gebaut? Diese und andere Fragen müssen in den laufenden Verhandlungen geklärt werden. Und es braucht ein bilaterales Abkommen mit der EU, damit auch die Schweiz Einsitz in den maßgebenden Gremien hat. Bundesrat Moritz Leuenberger hielt am heutigen Treffen mit dem EU-Energieministerrat in Brüssel fest, dass auch die Schweiz ein umfassendes Abkommen will.
Also der Bundesrat und die EU sind hier auf derselben Linie. Wir möchten ein umfassendes Energieabkommen, das dann aber nicht nur ein Strom- und Elektrizitätsabkommen ist, sondern das auch die klimapolitische Dimension berücksichtigt. Das heißt, die erneuerbaren Energien entsprechend fördert.
Denn die neue EU-Energiegesetzgebung macht Druck, dass im Abkommen die Schweiz auch die Förderung erneuerbarer Energien vertraglich festschreibt. Auch wenn dieser Anteil noch verhandelt wird, könnte es für die Schweiz bedeuten, dass sie bis 2020 einen Anteil von rund 30% erneuerbarer Energie haben müsste, bei Strom, Treib- und Brennstoffen. Heute beträgt der Anteil rund 19%. Wie dieser Anteil erreicht werden kann und was dies kosten würde, darüber existieren noch keine Zahlen und Szenarien. Das Bundesamt für Energie ist erst daran, entsprechende Studien zu erarbeiten. Dass nun mit all diesen offenen Fragen bereits verhandelt wird, ist der Hauptkritikpunkt beispielsweise der Energiewirtschaft. Josef Adur, Direktor des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen.
Zunächst müssen die Auswirkungen für die Schweiz im Detail abgeklärt werden. Die sind nämlich trotz einiger ersten Studien noch keineswegs völlig klar.
Die Auswirkungen könnten groß sein, sagt der Dachverband der Schweizer Wirtschaft, Economie Suisse. Und weil alles noch ungewiss sei, müsse in Schritten verhandelt werden, sagt Dominik Reber von der Geschäftsleitung.
Für uns ist es nicht nachvollziehbar, warum das Stromabkommen, das ja derzeit bereits verhandelt wird, gekoppelt werden soll mit einem Abkommen über erneuerbare Energien, weil es sachlich und inhaltlich natürlich sehr große Unterschiede gibt. Also man darf nicht vergessen, beim Stromabkommen verhandelt man seit Jahren und ist sehr weit fortgeschritten. Bei den erneuerbaren Energien würde man jetzt ganz von vorne anfangen. Dann ist es natürlich klar, dass sich alles verzögert.
Grundsätzlich befürworten Economie Suisse wie auch die Energiewirtschaft Verhandlungen über den Anteil von erneuerbarer Energie. Aber sie möchten zuerst in einem Elektrizitätsabkommen alle Fragen zur Infrastruktur und Durchleitung geklärt haben, denn die Zeit dränge. Ab nächstem Jahr bestimmen zwei neue EU-Gremien über Investitionen im Stromnetz und neue Leitungen könnten um die Schweiz herumgebaut werden. Den Wunsch, zuerst Strom- und Netzfragen zu klären, haben auch die Kantone und die Außenpolitische Kommission des Ständerates. Doch die EU will gerade diese Verknüpfung von Klima- und Elektrizitätsfragen. Und eine Auftrennung sei illusorisch, sagt Bundesrat Moritz Leuenberger.
Das ist nicht realistisch, das wird als Salamitaktik verbunden mit Rosinenpickerei interpretiert.
Aber Leuenberger ist zuversichtlich, dass es trotz vieler offener Fragen genügend rasch vorwärts geht, auch mit dem Gesamtpaket.
Wir möchten möglichst rasch Eckpunkte erarbeiten. Ursprünglich wollte ich das noch, solange ich im Amt bin, machen. Der Kommissär hat mir soeben zugesagt, dass wir das jetzt immer noch versuchen wollen. Das ist dann noch nicht das fertige Abkommen, aber das wären die Eckpunkte, wenn uns das gelingen würde. Das noch dieses Jahr zu machen, dann wären wir einen gewaltigen Schritt weiter.
Die Zeit drängt, dessen ist sich auch der Bundesrat bewusst. Doch im Gegensatz zu den Wirtschaftsverbänden ist er überzeugt, dass die integrierten Verhandlungen schneller zum Ziel führen.
Wladimir Putin. Seit den massiven Wald- und Torfbränden versucht Russlands Regierungschef, sein Image aufzupolieren und sich volksnah zu geben. Er setzt sich als Brandlöscher in Szene, als Mann, der zupackt, wenn starke Hände gebraucht werden. Und er setzte sich jüngst auf einer Tour in Sibirien in einem knallgelben Lada eigenhändig ans Steuer. Als Schleichwerber für den russischen Kleinwagen sozusagen. Doch diese PR-Aktion ging gründlich schief. Aus Moskau Peter Gisling.
Viele, die auch mal gelangweilt am Schweizer Fernsehbildschirm sitzen, kennen wohl diese Stimme.
Sobald im Sportmodus 3000 Umdrehungen erreicht sind, dann passiert ungefähr das hier.
Ähnliches war kürzlich auf russischen Bildschirmen zu sehen. Und es waren Millionen russischer Fernsehzuschauer, welche in diesen Momenten nicht weggezappt haben. Als PR-Mann für ein russisches Automobilwerk trat nämlich Wladimir Wladimirowitsch Putin, der russische Regierungschef, himself auf und machte Werbung für das russische Automodell Lada Kalina. Putin war mehrere Tage lang auf einer Rundtour in Russlands fernem Osten unterwegs. Die Strecke von Chabarowsk nach Chita absolvierte Putin für einmal nicht auf der ledernen Rückbank einer deutschen Luxuslimousine, sondern am Steuer eines gelben Ladas. Und hier, während dieser mehrstündigen Autofahrt, bot er sich dann zahlreichen ausgewählten Medienvertretern als Interviewpartner an. Als sich die Journalistin des Fernsehsenders Rossiya 24 neben Putin auf den Beifahrersitz setzte, kam der steuernde Regierungschef geradezu ins Schwärmen. Und als die Fernsehkamera auf seine Hände fokussierte, welche das Steuerrad des russischen Kleinwagens sanft streichelten, erklärte Putin mitten im Motorenlärm: Dieses Auto ist doch wunderbar, es ist kompakt, es gefällt mir sehr. Es verbraucht auch nicht viel Benzin. Und dann diese Laufruhe, wenn wir jetzt auch mit 140 Stundenkilometern durch diese wunderschöne Landschaft brettern. Die ministerpräsidentielle Werbung für Neuwagen aus der im eigenen Land eher ungeliebten russischen Produktion ergänzte der Regierungschef schließlich mit der Aussage, dass er demnächst die Importzölle für ausländische Fahrzeuge ein weiteres Mal anheben werde. Überhaupt, er hatte die Fernost- und Sibirienreise unentwegt für Werbeaktionen in eigener Sache genutzt. Da war mal Putin am Steuer eines Unterseeboots zu sehen oder ein harponierender Putin auf Walfischjagd. Ja, Putin lässt in diesen Tagen erkennen, dass er wohl nicht abgeneigt ist, sich in zwei Jahren quasi als starker Mann für alles abermals ums Amt des russischen Staatspräsidenten zu bewerben. Die Journalisten, die ihn auf seinem Fernost-Trip interviewt haben, hatte Putin zuvor auswählen können. Mit der in Russland aber immer wichtiger werdenden Blogger-Szene und den Aktivitäten im Internet hatte Putin offensichtlich nicht gerechnet. Viele Russinnen und Russen machen sich hier nämlich bereits seit Wochen lustig über den Premier, der keine Gelegenheit auslässt, sich in Rambo-Manier als Kampfpilot oder als Schwerstarbeiter am Bildschirm zu präsentieren. Dem Spott der russischen Internetgemeinde aber hat sich Putin nun vor allem als Fahrer des mittlerweile landesweit berühmten grellgelben russischen Lada-Kleinwagens ausgesetzt. Auf YouTube beispielsweise ist derzeit ein Amateurfilm zu sehen, welcher junge Männer zeigt, welche freudig die Ankunft Putins im russischen Kleinwagen in Russlands fernem Osten erwarten. Schaut, Wovka Jedit, Putin kommt, ruft einer in die Runde, als sich endlich hinter einem Polizeifahrzeug der heiß erwartete gelbe Wagen nähert.
Wovka Jedit!
Doch kurz darauf schon macht sich Putin zum Gespött. Mitten im Begleittross, der dem Regierungschef hinterherfährt, tuckelt ein zweites Exemplar des grellgelben Personenwagens vorbei. Schaut her, ich hab's doch gesagt, ein Ersatzwagen für Putin, falls dieser mit dem ersten stecken bleibt. Und dann kann sich die Gruppe kaum mehr halten. Auf der Brücke eines Lastwagens wird, sicher ist sicher, ein drittes gelbes Auto dem Tross hinterhergefahren. Für den Fall wohl, dass die beiden ersten Fahrzeuge russischer Fabrikation auf der Fahrt nach Chita ihren Geist aufgeben. Seit der Regierungschef mit seinen drei Ladas in Russlands fernem Osten unterwegs war, haben nun sogar in den Humorsendungen des russischen Staatsfernsehens Lada-Witze wieder Hochkonjunktur. Und im Internet häufen sich derzeit kritische Anmerkungen zu den putinschen Verrenkungen der jüngsten Zeit. Und die russische Bloggergemeinde zieht dabei im journalistisch eher gleichgeschalteten Russland immer mehr Leute in ihren Bann. Bei vielen, bei denen sich Putin als russischer Muschik in Szene setzen möchte, macht er sich derzeit vor allem zum Ziel von Spott.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit jugendlichen Gelegenheitstrinkern und dem Saxophon aus der Liebe des Lebens. Zunächst aber Transaktionssteuer. Nach der Finanzkrise knöpft sich die Politik die Finanzmärkte vor. Die EU hat den ersten Schritt gemacht. Ab nächstem Jahr wird es neu eine EU-weite Finanzmarktaufsicht geben. Der zweite Schritt, höhere Steuern für Finanzdienstleister, scheint schwieriger. Aus Brüssel, Urs Bruder.
Geständnisse sind selten in Brüssel. Heute gab es gleich zwei.
I must confess that there is no unanimity for the moment about the bank levy and taxation on the financial transaction.
Er müsse zugeben, sagte der belgische Finanzminister Didier Reynders, die EU-Finanzminister seien sich bei einer allfälligen Bankenabgabe oder Finanztransaktionssteuer noch nicht einig. Und EU-Kommissar Algirdas Schemeta?
There are big diversity of opinions among the ministers, but we discussed this issue very openly.
Die Meinungen gingen stark auseinander, sagte er, aber immerhin habe man offen miteinander gesprochen und sich geeinigt, die technischen Möglichkeiten weiter abzuklären. Da schwingt sehr viel Zurückhaltung mit. Dabei sind Steuern für Banken und auf Börsengeschäfte bei Politikern derzeit beliebt. Die nächste Finanzkrise müsse von den Banken selber ausgelöffelt werden, sagen sie gern, nicht mehr von den Steuerzahlern. Warum also nicht eine klitzekleine Steuer auf jedes Börsengeschäft erheben, die kaum wehtut, angesichts der enormen Zahl von Börsengeschäften, aber doch hohe Einnahmen verspricht? Ein Finanzminister nach dem anderen hat sich seit der Krise als Anhänger dieser sogenannten Finanztransaktionssteuer geoutet. Einer Steuer, für die sich früher nur NGOs und die Linke stark gemacht haben. Treu scheint sich einzig noch der britische Finanzminister George Osborne zu bleiben. Sein Urteil über eine Finanztransaktionssteuer ist kurz und klar.
Transaction taxes have been discussed for many decades past and I suspect are going to be discussed for many decades to come.
Darüber diskutiere man seit Jahrzehnten und werde man wohl noch Jahrzehnte weiter diskutieren. Nur einführen werde man sie nie.
In a world in which capital markets and financial activity can move very quickly.
So etwas funktioniere nicht in einer Welt der globalisierten Finanzmärkte. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet der Brite bei seiner Position bleibt. Er verteidigt die Interessen der Londoner City, des größten Börsenplatzes Europas. Zwei Drittel aller Einnahmen einer EU-Steuer auf Finanztransaktionen würden da fällig, hat die EU-Kommission berechnet.
Die technischen Probleme sind alle nicht unüberwindbar. Deswegen gilt ja der alte Satz, nicht nur die Frösche fragen, wenn man den Sumpf ein bisschen austrocknen will.
So hingegen sprach heute der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble. Und er erinnerte daran, dass man überall auch Umsätze besteuere, nur bei den Finanzdienstleistungen nicht. Die seien von der Mehrwertsteuer ausgenommen.
Und das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Kein Mensch hat bestritten, dass unter diesem Gesichtspunkt die Finanztransaktionssteuer beispielsweise einen hohen, systemlegitimierenden Wert hat.
Er glaubt daher immer noch an eine europäische Finanztransaktionssteuer.
Es gibt eine Chance dafür, nur müssen wir halt dafür arbeiten.
Auch die französische Finanzministerin Christine Lagarde hat sich bisher öffentlich für eine solche Steuer stark gemacht. Nach der heutigen Diskussion mit allen EU-Finanzministern ist sie zurückhaltender.
C'est techniquement faisable, c'est pratiquement difficile, c'est politiquement souhaitable et c'est financièrement aléatoire.
Technisch sei diese Steuer machbar, in der Praxis heikel, politisch wünschbar und von den Erträgen her ungewiss. Sicher ist nur, manche Politiker werden gern weiter darüber reden.
Urs Bruderer. Die EU also hadert. Was aber meinen die Experten? Wäre es überhaupt sinnvoll, eine Finanztransaktionssteuer nur regional einzuführen? Marin Peters.
Für die Befürworter einer Finanztransaktionssteuer ist die Sache klar. Egal, ob sie nun global oder nur regional eingeführt werde, Hauptsache, sie komme überhaupt. Peter Wahl von der Nichtregierungsorganisation WEED.
Diese Steuer wäre endlich mal ein Eingriff in das Casino-System.
Also jenes System grenzenloser Spekulation, das zum Zusammenbruch des globalen Finanzmarktes beigetragen hat. Die Grundidee hinter einer solchen Steuer ist, dass alle Finanztransaktionen besteuert würden, sagt Wahl.
Das sind also Aktien, Anleihen, Derivate und Devisen, also die wichtigsten Hauptklassen, die sollten alle einbezogen werden.
Die Steuer belaste besonders die, die viel handeln und auf kurzfristige Gewinne aus sind und könnte also Spekulanten den Wind aus den Segeln nehmen. Kritiker wie Thomas Straupaar, den Chef des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, kann das nicht überzeugen.
Wie ist es möglich, in globalisierten Finanz- und Kapitalmärkten im Alleingang eine Regel durchsetzen zu wollen, die mit Leichtigkeit links und rechts umgangen werden kann?
Will sagen, wenn große Finanzplätze wie die USA oder Japan sich nicht beteiligen. Skeptisch ist auch der Internationale Währungsfonds IWF. Er hat grundsätzliche Bedenken gegen eine Finanztransaktionssteuer. Eine solche Steuer, argumentiert der Fonds, setze nicht da an, wo die größten Risiken für das Finanzsystem bestünden. Bei jenen Banken, die zu groß und zu systemrelevant sind, um pleite gehen zu können. Das sieht Ökonom Straupaar vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut ähnlich.
Letztlich muss man nicht an die Finanzströme, sondern an die Finanzakteure ran. Das heißt, überall dort, wo gegebenenfalls Risiken entstehen, die dann der Einzelne, der an Kapital- oder Finanzmärkten handelt, nicht mehr selber bereinigen kann.
Und dann, wenn alles den Bach heruntergeht, den Staat zur Hilfe rufen muss. Eine Lösung für alle Fälle sei die Finanztransaktionssteuer nicht, gibt Ökonom Michael Schröder vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung zu, einer der Befürworter einer solchen Steuer.
Eine solche Finanztransaktionssteuer hätte nichts mit der Bewältigung der Finanzkrise zu tun. Das ist einfach eine Steuer, die Volatilität senken kann, wenn sie richtig angewendet wird.
Einen Versuch sei die Finanztransaktionssteuer, auch als Ergänzung zu anderen Instrumenten, daher allemal wert, sagt Schröder.
Ich halte das für ein durchaus legitimes Experiment und ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob die Investoren dann wirklich diese Märkte meiden.
Kritiker Straupaar hält die Bedenken dagegen für größer als den Nutzen. Sinnvoller sei es, nicht Finanztransaktionen zu besteuern, sondern die Akteure zu zwingen, selbst die Haftung für ihr Tun zu übernehmen, meint er. Und das ginge am besten, indem sie gezwungen würden, eine Bankenabgabe zu leisten, deren Ertrag in eine Art Versicherung fließt. Die und nicht der Staat müsse dann im Schadensfall einspringen. Eine Versicherungslösung könne zudem auch in einzelnen Ländern oder Regionen funktionieren, ist Strauper überzeugt. Das räumt auch Michael Schröder vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung ein. Eine europäische Finanztransaktionssteuer ohne den wichtigen Finanzplatz Großbritannien sei nicht realistisch.
Man könnte es auch dann noch versuchen, aber das Experiment wird dann immer weniger sinnvoll.
Immer mehr junge Menschen landen nach einem Saufgelage im Spital. Das belegen die Zahlen. Und dass das auch mit der Erhältlichkeit von Alkohol zu tun hat, das zeigt jetzt eine Studie im Auftrag des Bundes. Denn im Kanton Genf werden deutlich weniger Patienten wegen Alkoholmissbrauch ins Spital eingeliefert als in der übrigen Schweiz. Dies, weil die Geschäfte ab 9 Uhr abends keinen Alkohol verkaufen dürfen, sagt die Studie. Patrick Mühlhauser.
Im Kanton Genf ist der Verkauf von Alkohol in Tankstellenshops und Videotheken untersagt. Seit 5 Jahren dürfen zudem kleine Läden, die nachts geöffnet sind, ab 21 Uhr keinen Alkohol mehr verkaufen. Das sei schweizweit einzigartig, sagt Michel Graf, Direktor von Suchtinfo Schweiz.
C'est d'interdire la vente des boissons alcooliques entre 21h et 7h du matin, ce qui est une situation absolument unique en Suisse pour l'instant.
Um die Wirkung dieser Maßnahme zu prüfen, hat Suchtinfo Schweiz die Statistiken aller Schweizer Spitäler miteinander verglichen und festgestellt. Während schweizweit immer mehr 10- bis 30-Jährige mit Alkoholproblemen ins Spital eingeliefert werden, hat in Genf diese Anzahl abgenommen. Und zwar deutlich um 35%.
Soit 70 cas par année, ce qui, comme il s'agit que de la pointe de l'iceberg, est un résultat extrêmement réjouissant.
Das seien jährlich rund 70 Fälle weniger, freut sich Michel Graf. Es handle sich bei den Spitaleintritten ja bloß um die Spitze des Eisberges. Die 20-jährige Emanuela sitzt im Bahnhof auf einer Treppe. Sie findet die neue Regelung gut.
Les jeunes, enfin, de 13-14 ans peuvent se fournir facilement de nos jours et c'est bien qu'il y ait une loi là-dessus.
Obwohl eine Alterslimite gelte, kämen 13- bis 14-Jährige zu leicht an Alkohol. Ein generelles Verkaufsverbot ab 21 Uhr könne da schon helfen, findet sie. Ihre Kollegin, die 18-jährige Melissa, zweifelt an der Wirksamkeit eines solchen Verbotes.
Si on a envie de boire de l'alcool, faut s'y préparer, quoi.
Wer Lust auf Alkohol habe, beuge ganz einfach vor und kaufe vor 21 Uhr ein. Genau das widerlegt die Studie. Jugendliche würden meist sehr spontan und erst später am Abend Alkohol konsumieren, sagt Pierre-François Inger, Gesundheitsdirektor des Kantons Genf.
Je vois un copain maintenant, on va aller se prendre une bouteille et on la boit tout de suite. Ça, c'est après 21 heures, le plus souvent, et ça donc ça peut donc pas se faire.
Inger freut sich besonders, dass die Spitaleintritte vor allem bei den Kindern bis 15 Jahren deutlich abgenommen haben.
Je rappelle qu'un enfant qui arrive pour une cuite à l'hôpital a une chance sur deux de devenir alcoolique pour toute sa vie.
Studien würden zeigen, dass jedes zweite Kind, welches wegen Alkoholmissbrauchs ins Spital müsse, alkoholsüchtig werde.
Un franc 50, s'il vous plaît.
Un tabac. Ein kleiner Laden im Herzen der Stadt. Solche gibt es rund 600 im Kanton Genf. Der Laden von Said Tabibi ist an den Wochenenden bis 3 Uhr morgens offen. Seit er nachts keinen Alkohol mehr verkaufen könne, sei der Umsatz um fast 30% gesunken.
Das ist eine große Perte. Das ist ein enormer Manque à gagner, quoi.
Viele Kunden, vor allem Ältere, könnten nicht verstehen, weshalb sie keinen Alkohol bekämen und würden zum Teil aggressiv, sagt der 32-Jährige. Einmal habe die Polizei seinen Laden 24 Stunden geschlossen, bloß weil er kurz nach 21 Uhr noch Alkohol verkauft habe.
On serait perdant, quoi, pour une bière ou une bouteille de vin.
Es lohne sich nicht, wegen einem Bier oder einer Flasche Wein gegen das Gesetz zu verstoßen, meint Said Tabibi. Seit Anfang 2010 hat die Gewerbepolizei über 300 Kontrollen durchgeführt. 16 Läden wurden vorübergehend geschlossen. In schwerwiegenden Fällen ganze 2 Monate lang.
Als er mit 26 Jahren eine Platte mit dem Titel Saxophone Colossus herausgab, hätte man das leicht als Größenwahn eines talentierten Youngsters abtun können. Heute, 54 Jahre später, ist der Titel längst zur selbstverständlichen Wahrheit geworden. Sonny Rollins ist der Saxophone Colossus, der letzte der Jazz-Dinosaurier, der Musiker, die den Jazz noch miterfunden haben.
Heute wird Sonny Rollins 80 Jahre alt. Jazzredaktor Beat Blaser stellt ihn vor.
Each person has his own sound, like your own voice. Even though you might try to sound like Charlie Parker, you're always going to have a great sound of your own, because each person has their own soul, their own voice.
Da ist dieser Sound sofort erkennbar, riesig, heiser, expressiv. Der Klang ist wie die Stimme oder die Seele, meint Sonny Rollins, unverwechselbar bei jedem Menschen. So wie Rollins improvisiert, spricht er auch. Das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Reden gilt für den Musiker und für den Menschen. Sein Instrument, das Tenorsaxophon, ist die Liebe seines Lebens. Nicht eine Sache, sondern mehr.
Well, I consider it a human, yes. I'm sleeping in there, I don't want to leave it out here sometimes. You know, she doesn't want me to leave it out here. You know, I'll ask her first, well, it's okay to be out here. She'll say, okay, it's okay. If it's not, then I'll have her in there closer to me.
Hab ich richtig gehört? Sie will nicht, dass ich sie hier lasse. Ich frage sie, sagt er sie zu seinem Instrument?
Yeah, I would say she, but it's not a woman, but it's, I think of it, you know, in that female terms, but it's, you know, it's, but I just say she, yes. I don't know, I have no name other than that, but I'm just using she, yes.
Mit 17, ist Sonny Rollins akzeptiertes Mitglied der New Yorker Bebop-Szene, spielt mit Dizzy Gillespie und Charlie Parker. Nach dessen Tod 1955 wird er als Nachfolger gehandelt. Rollins nimmt die Herausforderung an, arbeitet wie ein Besessener, veröffentlicht Platte um Platte, füllt allabendlich die Clubs. Trotzdem, der Druck, Sonny Rollins zu sein, der Saxophon-Kolosses, wird zu groß. Er zieht die Notbremse. 1959 zieht sich Rollins zurück, legt ein Sabbatical ein.
I wanted to get away from the pressure of being Sonny Rollins, who at the time I was getting a lot of publicity and everything. So I wanted to get away from that, get away from the nightclubs, get away from the critics writing about me and just go by myself and practice.
In den folgenden 2 Jahren kann man ihm auf der Williamsburg Bridge an der Südspitze Manhattans begegnen, hoch über dem East River, einsam übend gegen den Verkehr nebenan, die Schiffe unten gegen den Rest der Welt. Das erste Album nach dem Rückzug heißt «The Bridge». Seit 65 Jahren steht Sonny Rollins auf der Bühne, mittlerweile selten, aber der alte Mann mit dem weißen Wuschelkopf und dem Bart ist immer noch eine Urgewalt. Er verkörpert das am besten, was er selber über seine Musik sagt. Jazz ist eine geistige Kraft.
Jazz is bigger than life. Jazz is a spiritual force.
Sonny Rollins zum 80. Beat Blaser berichtete. Auf rs2.ch steht übrigens eine Reflexesendung mit Sonny Rollins zum Herunterladen bereit. Und auf der Bühne ist der Saxophon-Kolossus im November im Luzerner Kakael zu erleben. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Und für die Nachrichten Eva Gammeter. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.